Ich darf auch schöne Grüße bestellen von den Geschwistern aus Dillenburg-Frohnhausen. Ich sage ja nachher noch mal was dazu zur Gemeinde. Wir haben die Gemeinde gewechselt, aber wir kannten die Geschwister eh schon alle vorher und das waren uns schon liebe Geschwister. Also von daher ist es für uns ein Wechsel und doch kein Wechsel, weil es ja Geschwister sind. Und hier fühlen wir uns genauso wohl. Ihr habt auch neue Stühle, finde ich auch schön. Sitzt man sehr gut drauf. Das ist eine feine, feine Sache. Also wir sind gerne hier. Ungefähr die Hälfte der Deutschen besitzt Wohneigentum. Und die überwiegende Mehrheit der Wohneigentümer ist der Meinung, Wohneigentum macht glücklicher. Aber bauen tun jetzt nicht wirklich alle. Viele träumen davon, bauen tun wenige, ist ziemlich teuer. Aber wer baut, der baut dann meistens auch nur einmal im Leben. Und deswegen ist das Bauen eines Hauses eine ganz besondere Sache. Da braucht man erhöhte Aufmerksamkeit. Und trotzdem gibt es dann oft Pfusch am Bau. Ich erinnere mich an einen Morgen in meiner Ausbildung, das ist schon ein paar Jahre her, kam der eine Auszubildende zu spät und er sagte, ach, das war heute Morgen ein bisschen schwierig, ich muss zum Fenster rausklettern. Und die Erklärung war dann, das Vorhaus, das haben die irgendwie auf so einen sandigen Boden gesetzt und das sackt ab. Und dann klemmt immer mal wieder von alle paar Monate die Haustüre und dann muss man die mit Gewalt öffnen und an dem Morgen ging es halt mal wieder nicht und dann musste man wieder zum Fenster rausklettern. Und das ist schon irgendwie ein bisschen lustig, die Familie nahm es auch mit Humor. Es gibt auch andere Baustellen, das ist nicht so lustig, wenn man sich 2009 mal erinnert an das, was in Köln passiert ist mit dem Stadtarchiv. Da gab es auch Pfusch am Bau und dann ist fast das gesamte Stadtarchiv in der Baugrube verschwunden, hat Menschen mit in den Tod gerissen, hat andere Häuser mitgerissen und es hat natürlich auch jede Menge Archivgut vernichtet. Das ist eine Katastrophe. Beide Dinge, also das kleine Vorhaus oder auch hier dieses große Stadtarchiv, haben so die gleiche Ursache. Es lag am Fundament. Mit dem Fundament ist was nicht in Ordnung. Und auch Jesus berichtet uns von Gebäuden mit und ohne Fundament. Und damit wisst ihr, um welchen Bibeltext es heute geht. Lukas 6, Vers 46 bis 49. Da spricht der Herr von zwei Bauherren. Ich lese den Text vor. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baut ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Ich hatte vor, so eine Präsentation mitzubringen, aber solche Häuser, die abgestürzt sind, das kennt man mittlerweile aus den Medien. Das ist eigentlich eine Sache, die immer öfter stattfindet. Auch bei uns in der Region, wo eigentlich nie was passierte, fängt das auch so langsam an, dass Unwetter auch Häuser beschädigen. Das gibt es immer mehr. Aber es gibt es auch im echten Leben, also im persönlichen Leben immer mehr, dass Menschen stürzen, fallen, weggeschwemmt werden. Wir schauen uns das hier an. Jesus spricht von zwei Personen, die sich Häuser bauen. Die erste Person, die macht sich Mühe mit Dingen, die man später nicht sieht. Da wird unter der Oberfläche gearbeitet und erstmal wird bis zum Felsen gegraben. Dieser Mensch, der will absolut sicher gehen, das muss alles stabil sein, muss alles gut sein, gewissenhaft und fleißig. Das hält dann auch noch die Kinder und die Enkel aus. Ein solides Haus kann ja mehrere hundert Jahre alt werden. Weil sich der erste Häuslebauer so viel Arbeit macht und weil er pingelig erscheint, ist er noch nicht bis zur Bodenplatte gekommen. Da wirft der andere im Garten den Grill an. Allerdings ist dieser zweite Bauherr nicht unbedingt der schnellere oder geschicktere. Trotzdem ist er früher fertig, auch wenn die beiden Häuser jetzt vielleicht genau gleich waren. Er ist früher fertig. Der Unterschied liegt ja unter der Oberfläche. Das eine Haus hat die Grundmauer bis zum Felsen, dem anderen Haus fehlt diese Bewehrung. Für den, der da gegraben hat, war das jede Menge Arbeit, die er da investiert hat. Er hat sich investiert, er hat sich das einiges kosten lassen. Anstrengung, graben bis zum Felsen, Fundament herstellen, Grundmauer aufrichten. Dann hat man das Problem, wohin mit dem Erdaushub. Man braucht Geduld, weil es länger dauert, auch jede Menge Baumaterial. Vielleicht waren die zwei ja Nachbarn. Hallo Herr Nachbar, was graben Sie so tiefe Löcher? Damit es stabil wird, damit es was aushält. Quatsch, hält doch so. Man muss nicht mal alles so verbissen ernst nehmen. Was soll denn passieren? Mein Haus, das ist stabil. Da passiert gar nichts. Das steht fest und sicher. Man kann sich unterschiedliche Begründungen vorstellen. Hauptsache es ist billig. Hauptsache es geht schnell. Hauptsache man kann gut drin wohnen. Sieht doch eh keiner. Hauptsache es macht mir Spaß, es gefällt mir. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die beiden nicht völlig dumm waren und nicht in ein Risikogebiet gebaut haben. Also könnten viele Jahre ins Land gegangen sein, wo beide glücklich in ihren Häusern lebten. Auch den Besuchern, den Freunden, den Verwandten ist nichts aufgefallen. Alles sah bei dem einen wie bei dem anderen aus. Aber es schlummerte eine Gefahr. Der zweite Häuslebauer war sehr leichtsinnig. Man muss eigentlich sagen, er war grob fahrlässig und daher potenziell gefährdet. Denn irgendwann kam eine Flut oder wie Matthäus schreibt, ein Sturm. Nicht so ein üblicher Herbststurm, wie man sie kennt, sondern eher etwas Außergewöhnliches, eine außergewöhnliche Sturmflut. Logischerweise habe ich in meinem Alter jetzt schon so ein paar Stürme erlebt. Aber als wir 2019 in Island waren, da habe ich mal eine neue Dimension von Sturm erlebt. Also ein Sturm, wie wir es bis dahin noch nicht hatten. Das fing schon an beim Landeanflug auf das Land. Wir waren selten, oder eigentlich waren wir zusammen vorher nie im Urlaub mit dem Flieger. Nicht so flugerfahren, aber ich dachte mir, der fliegt doch hier im Feldweg lang, wenn der nach Island fliegt. Das Flugzeug, das hat sich geschüttelt und dann hat er das auf die Landebahn aufgesetzt und das gab auch einen kräftigen Rums. Und ich dachte noch, das ist vielleicht ein Fluganfänger. Aber wir mussten dann erstmal eine Stunde warten im Flieger, durften nicht aussteigen. Das war der letzte Pilot, der noch die Maschine aufs Land gesetzt hatte. Die anderen Flugzeuge wurden in andere Länder umgeleitet. Es war so stürmisch dort, der konnte scheinbar sehr gut fliegen in diesem Sturm. Wir haben es dann beim Aussteigen gemerkt, als man uns dann sagte, jetzt dürfen Sie raus. Da war es immer noch extrem windig. Dann lasen wir überall im Flughafen Schilder, gerade Richtung Autovermietung, Riesenschilder an der Wand. Halten Sie die Türen fest beim Öffnen, passen Sie auf, dass sie Ihnen nicht aus der Hand rutscht und so weiter. Also dieses Land, das kennt das ganz gut. Das Wetter kommt so vom Atlantik hoch und als wir das Flughafengebäude verließen und zum VW-Bus gingen, den wir hatten, da schüttete uns das Wetter so richtig literweise das Wasser in den Kragen und wir waren patschenass, bis wir beim VW-Bus waren, trotz Regenjacken, trotz allem. Aber das steigerte sich dann auch so am vierten Tag unserer Rundreise. Da habe ich so viel Angst gehabt, wie selten in meinem Leben. Ich hatte dauernd das Gefühl, jetzt fliegen wir gleich weg. Island hat so eine Autobahn, die geht außen rum und wir fuhren so vielleicht 30. Und das schüttelte an dem Fahrzeug und ich habe die ganze Zeit gebetet. Am pausenlos habe ich gebetet, Herr, halte dieses Auto fest. Wir kippen gleich um. Also war schon fast panisch innerlich. Der Herr hat bewahrt. Am vierten Tag waren wir dann im Iron Adventure Hotel Nesjavellir bei Pingvellir. Hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. In der Nähe von so einem Thermalkraftwerk. Man begrüßte uns den Abend. Wenn Sie nochmal zum Außenpool wollen, müssen Sie die eine Türe nehmen. Die andere, die hat der Wind abgerissen gestern. Die neue lag schon da. Schien man gewohnt zu sein, dass sowas passiert, dass der Wind mal eben eine Türe wegreißt. Und das ging so weiter in dem Urlaub. Also wir haben so einiges an Wind erlebt. Man konnte teilweise kaum gehen, wurde kräftig durchgeschüttelt. Zurück zu den beiden Häuslebauern. Auch sie erlebten eine neue Dimension von Sturm. Ein Sturm, der ihnen Angst einjagte. Ein Sturm, der an Fenstern und Türen rüttelte. Aber nur ein Haus war sicher. Bei solchem Unwetter ist man ja gerne innen drin. Man ist ja nicht so gerne draußen. Also man sucht ja Schutz. Und jeder ging in sein Haus. Da gehe ich von aus. Aber das eine Haus fiel in sich zusammen, wurde von den Wassermassen weggetragen. Hatte ich schon gesagt, kennen wir so aus den Nachrichten solche Bilder. Der eine Hausbesitzer verlor sein Haus, vielleicht seinen ganzen Besitz, wahrscheinlich sein Leben. Und jetzt zeigte sich, dass der erste Bauherr recht hatte. Das, was er gemacht hatte, das Bauen auf diesen Felsen, das hat geholfen. Es zeigte sich, dass die Anstrengung, dass sie sich ausgezahlt hat. Aber nicht seine Kellermauer hat ihn gerettet. Nicht das Fundament, was er gegossen hat, hat ihn gerettet, sondern das, worauf er sein Fundament gesetzt hat. Der Felsen Jesus Christus. Dieser Felsen war seine Rettung. In 1. Korinther 10, Vers 4 lesen wir, dass Jesus Christus dieser Felsen ist. Vor 35 Jahren erwischte mich in meinem Leben ein so ein außergewöhnlicher Sturm. Nicht jetzt diesmal so wetterbedingt, sondern mehr über mein Leben hinweg. Meine Verlobung ging in die Brüche. Mein Hobby musste ich aufgeben, weil meine Gesundheit damals auch aufgegeben hat. Ich wurde berufsunfähig. Und so diese Säulen, auf denen mein Leben stand, hat der Sturm weggespült. Beruf, Freizeit, die geplante Familie oder Beziehung. Das alles konnte ich nicht mehr machen. Da brach mein Lebenshaus zusammen. Und ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, dadurch den Herrn zu finden. Einen Felsen, auf dem von da an mein Leben steht. Jesus Christus, mein Erlöser, hat mir einen Neuanfang geschenkt, hat mir geschenkt, dass ich mit ihm leben darf, dass ich jetzt einen Felsen habe, auf dem ich stehe, auf dem mein Leben gegründet ist. Den Felsen auf Jesus zu bauen heißt, oder hat nichts damit zu tun, in welche Gemeinde man geht, zu welcher Kirche man gehört. Wenn Christus die Grundlage ist, dann haben wir festen Halt. Nicht nur, weil wir an dem Herrn festhalten, sondern besonders, weil er uns festhält. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, Vers 28. Seine Hand hält. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist eine stabile, unveränderliche Lebensgrundlage. Stürme zeigen, ob wir Halt haben oder nicht Halt haben. Jetzt saßen wir kürzlich mit der ganzen Familie zusammen, weil sich ein solches Sturmereignis eigentlich, muss man sagen, wiederholt hat in meinem Leben. Das ist jetzt nicht 35 Jahre her, sondern wenige Jahre. Diesmal wurde ich krankheitsbedingt vollständig arbeitsunfähig, bin schon seit 4 Jahren in Rente. Und auch alles andere in meinem oder in unserem Leben hat sich verändert. Da ist nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Also auch die Rahmenbedingungen, die Kinder, die weggezogen sind oder ausgezogen sind oder die Eltern, die jetzt plötzlich Hilfe benötigen und so weiter. Alles hat sich geändert. Und selbst das mit der Gemeinde hat sich geändert. Die Gemeinde in Dillenburg, Kernstadt, die ist aufgelöst. Und wir freuen uns, dass ihr auf unseren Stühlen sitzen dürft. Das ist total schön. Es war uns ein sehr, sehr großes Anliegen. Und wir sind dankbar für die, die das umgesetzt haben, die geholt haben und hierher gefahren haben. Das ist richtig schön. Und ja, wir sind jetzt in Dillenburg-Frohnhausen in einer Gemeinde. Das ist auch der Ort, in dem wir wohnen. Das tut uns wirklich gut. Und als wir Bilanz zogen, meine Frau und ich, da haben wir festgestellt, es gibt eine Sache, die hat sich nicht verändert in unserem Leben. Eine Sache. Jesus Christus, unser Glaube an ihn und unser Herr. Das hat sich nicht verändert. Das Einzige in unserem Leben, was gleich geblieben ist, das ist das Fundament. Das Einzige, was wirklich durchträgt und hält. Manche Menschen gehen ja in ihrem Leben sehr große Risiken ein. Aber auch Menschen, die nicht in Risikogebiete bauen, erleben irgendwann solche Stürme und Sturmfluten. Jeder wird irgendwann geschüttelt. Die meteorologischen Stürme, die nehmen zu. Unser Wetter spielt immer verrückter. Und ich hoffe, dass viele Menschen durch solche Stürme auch so wachgerüttelt werden, dass ihnen das Gleiche widerfährt wie mir vor 35 Jahren, dass sie dadurch den Herrn finden. Aber auch viele andere Stürme nehmen zu in Politik, Wirtschaft, im Bereich der weltumspannenden Gesundheit. Dazu kommen dann die Stürme, die sich im eigenen Leben abspielen. Je älter man wird, desto mehr Menschen lernt man kennen, die irgendwelche schlimmen Krankheiten haben oder man hat sie selber. Und dann gibt es den letzten großen Sturm, das ist unser Sterben. Der Mensch dieser Welt, der baut sein Leben auf Vergängliches, so wie ich damals. Er hält sich fest an seinem Besitz, an Aktivitäten, am Hobby, an Beziehungen, am Arbeitsplatz, eben an dem, was er hat. Wenn ihn der Sturm erwischt, verliert er mitunter viel, sehr viel. Bei mir war irgendwie gefühlt alles weg. Menschen, die ihr Leben auf Jesus gründen, die verlieren so auf den ersten Blick gesehen ja irgendwie äußerlich genauso viel. Es mag auch ähnlich schmerzhaft sein, aber dann wenden wir uns zu dem, der uns trägt, der uns hält. Wir kommen zu dem, der uns liebt. Wir beten zum Herrn um neue Kraft und Zuversicht und er gibt sie uns. Ich frage mich immer, woher nehmen die Menschen, die den Herrn nicht haben, die Kraft her, das alles durchzutragen, durchzuhalten. Die wenigsten haben genug Kraft. Ich hatte damals irgendwie keine Kraft mehr. Als ein Freund meines Bruders mich sozusagen packte und sagte, ich kann nicht sehen, wie du hier mit rot verheulten Augen rumläufst, ich nehme dich heute mal mit. Und an dem Abend habe ich mich dann da bekehrt, wo er mich hin mitgenommen hat. Kinder Gottes dürfen immer und überall ihre Hände falten und erleben, dass sie neue Kraft bekommen. So wie unser Herr in Gethsemane. Schlimmer kann es gar nicht sein in unserem Leben. Er hat das Schlimmste durchgemacht und er hat dort Kraft empfangen. Wir erfahren Freude im Leid, Lobgesänge um Mitternacht, Mut und Zuversicht. Wir blicken auf das Ende und wir wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem, was auf uns warten wird. Die Sturmfluten des Lebens gehen auch an uns nicht spurlos vorüber. Auch an mir gehen sie nicht spurlos vorüber. Das ist ganz klar. Aber sie reißen uns nicht mehr weg. Nie mehr weg. Zum einen ist unser Herr größer und mächtiger als alles. Es gibt nichts, was uns gefährlich werden könnte. Nichts. Zum anderen hat unser Herr Macht über jeden Sturm. Er kann ihn aufheulen lassen, er kann ihn stillen. Ganz wie er will. Daher kann er seinem Volk in Jesaja 43, Vers 2 auch ein Versprechen geben. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Uns steht das Wasser auch schon mal, aber maximal bis zum Hals. Es wird uns nicht überfluten. Der Herr sorgt dafür, dass es nicht höher steigen wird. Einmal ruderten die Jünger, die ganze Nacht im Sturm, sie waren fix und fertig. Aber er sah sie in ihrer Not und zur rechten Zeit griff er ein. Er hat sie erstmal eine Weile rudern lassen. Aber dann griff er ein, weil er immer da ist, weil er immer zuschaut und weil er niemand untergehen oder verbrennen lässt. Unser Fundament steht auf dem Herrn. Und deswegen brauchen wir uns vor Platzregen, Fluten, Stürmen nicht zu fürchten. Das kann uns vielleicht erschüttern, aber vielleicht auch ein bisschen ängstigen. Aber in der Regel bringt es uns eher noch dichter zu unserem Herrn. Also ich mache sehr viele Erfahrungen mit dem Herrn, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte. In so ganz kleinen, einfachen Dingen, wenn der Herr mit mir zum Beispiel die man könnte fast sagen, die Gleichnisse durchspielt. Wir kennen das mit dem barmherzigen Samariter, der kommt und hilft. Ich stehe am Straßenrand, kann nicht mehr weiter, weil ich einen Krampf habe. Ich sehe schon das Gebäude, wo die Hausärztin ist, in 100 Meter Entfernung, aber es geht nichts mehr. Fragen mich zwei Herren, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sage ich, nein, mein Bein funktioniert gerade nicht. Ach, wir nehmen Sie zwischen uns. Waren zwei Afghanen, sprachen fließend Deutsch. Und als ich nicht mehr gehen konnte dann, also wir haben es versucht, so die Hälfte des Weges, sage ich, ich kann nicht mehr. Dann nahm mich der eine auf den Rücken und hat mich getragen. Er hat schwer geschnauft, war kleiner als ich, aber er hat mich dahin getragen, wo ich hin musste. Das macht der Herr. Der hat uns so vieles, oder er tut uns so vieles Gutes immer und immer wieder. Und ich könnte viele solcher Geschichten erzählen, viele Dinge, wo er die rechte Hilfe zur rechten Zeit geschickt hat, wo er dafür sorgt, dass wir sicher ans Ziel kommen. Das ist absolut erstaunlich. Ich will mal behaupten, jemand, der hier in Deutschland geboren ist, der hätte das vielleicht nicht gemacht, jemanden anderen einfach auf den Rücken zu nehmen und irgendwo hinzuschleppen. Da musste schon ein Samariter kommen aus einem anderen Land und einer, den wir hier, den viele hier nicht so richtig mögen. Und der hat mich dann auf seinen Esel, auf seinen Rücken genommen und hat mich dahin gebracht, wo ich hin musste. Der Herr, der macht geniale Sachen. Hier ist immer so ein Symbol in meinem Skript, dass ich Wasser trinke. Also mindestens ein Sturm erwischt jeden, das ist der, wenn wir sterben. Das rüttelt nochmal ganz kräftig am Lebenshaus. Und dann ist die Frage, stürzt es ein oder stürzt es nicht ein? Die Kinder Gottes, für die ist dieser Text nichts Neues. Wir wissen, wer den Sohn hat, hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer unseren Herrn nicht hat, der hat keinen Zutritt. Und wir wissen auch, dass man mit Gott nicht nach eigenen Spielregeln in Verbindung treten kann, sondern nur nach seinen Spielregeln. Und genau das hat Jesus ja getan. Er hat seine Spielregeln den Leuten gesagt. Er hat gesagt, tut Buße. Er hat gesagt, kehrt um von euren Sünden. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Fragt der Herr dann als letztes. Wenn du das nicht glaubst, wenn hier jemand im Raum ist, der das nicht glaubt, dann kann man nur sagen, zieh dich warm an, schreib dein Testament und regel alles, was zu regeln ist. Denn an deiner Seite steht kein mächtiger Gottessohn, der dir verspricht, dich in die Ewigkeit zu geleiten. Und auch sonst, wenn du stirbst, ist keiner da, der dir helfen kann und helfen wird. Der Himmel bleibt dir verschlossen. Aber du wirst eine Spur, eine breite Spur sehen, eine nasse Spur, die in die Hölle führt. Denn da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Von Tränen wird der Boden getränkt sein. Im Himmel gibt's das nicht. Denn da heißt es, dass der Herr die letzte Träne von uns abwischen wird. Offenbarung 21, Vers 4. Klingt das vielleicht für dich zu brutal? Sagst du dir, oh, ja, es ist brutal, es ist schlimm, aber du hast ja die Gelegenheit, du hast die Gelegenheit umzukehren und dein Leben auf diesen Felsen zu bauen. Wir können es gar nicht so schlimm beschreiben, wie es sein wird. In der Hölle ist es nicht schön. Wenn man erkennt, dass man die Entscheidung für Jesus hätte fällen sollen, aber nicht gefällt hat. Wenn man sieht, dass die anderen da sind und man selber außen vor bleibt. Noch besteht die Möglichkeit, zu Jesus umzukehren. Und der Bibeltext zeigt uns eigentlich, wie das geht. Höre auf das, was der Herr sagt. Wir schauen uns diese beiden Menschengruppen noch mal genauer an. Und das ist auch wichtig für uns als Kinder Gottes. Auf der einen Seite sind die Gehorsamen. Also diese beiden Häuslebauer stehen ja für zwei Menschengruppen. Diese eine Gruppe, das sind die, die Jesu Worte hören und tun. Und die anderen, das sind die, die Jesu Worte hören und nicht tun. Beide haben einiges gemeinsam. Sie kommen zu Jesus. Wer zu mir kommt, so fängt der Text an. Sie kommen zu Jesus, sie sind in seiner Gegenwart. Sie dürfen zu seinen Füßen sitzen, so wie Maria. Gratis Abendessen inklusive. Ist doch wunderbar. Sie hörten seine Predigten, sie sahen die Wunder, mit denen er seine Predigten sozusagen beglaubigt hat. Er sprach mit Vollmacht. Er ließ sich nicht aufs Eis führen. Er war offen für alle. Er nahm auch die Kinder in den Arm oder hat Kranke angefasst. Muss das nicht toll gewesen sein? Die Emmaus-Jünger, die waren Feuer und Flamme. Brannte nicht unser Herz in uns? Wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Beiden Menschengruppen war auch gleich, dass sie das irgendwie ernst meinten. Denn sie sagen beide, Herr, Herr. Das heißt, beide erkannten seine Autorität in den Dingen an. Rein äußerlich waren sie nicht voneinander zu unterscheiden. So wie die beiden Häuser. Ich will es mal aus heutiger Sicht beschreiben. Sie saßen im gleichen Gottesdienst. Sie hörten die gleichen Predigten. Sie lasen vielleicht die gleichen Stellen in der Bibel. Vielleicht sangen sie im gleichen Chor, dienten gemeinsam der Gemeinde. Wir sehen bei Matthäus hier, haben wir nicht in deinem Namen dieses und jenes getan? Der große Unterschied liegt in ihrem Glaubensgehorsam. Bei der ersten Gruppe wirkt sich der Ernst ihres Glaubens aus, indem sie umsetzen, was der Herr Jesus sagt. Damit stehen sie felsenfest auf dem Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus. Die zweite Gruppe hört auch, sie reagiert nicht. Es fehlt die Umsetzung, der Glaube bleibt Theorie. Sie gehen nach Hause, halten das vielleicht für Blödsinn oder für nicht so wichtig. Sie gehen ihren eigenen Weg und sie scheitern. Dabei sein ist also nicht alles, sondern die persönliche Entscheidung. Auf das zu hören, was der Herr sagt, seinem Wort gehorsam zu sein, auf Jesus den Felsen zu bauen. Lieber Gottesdienstbesucher, wie sieht es bei dir aus? Ist das Fundament deines Lebens auf Jesus gegründet? Auf diesen Felsen? Bist du ein Kind Gottes? Es ist ein Schritt. Es ist der wichtigste Schritt im Leben eines Menschen. Es ist die wichtigste Frage, die wir zu beantworten haben. Das eine Lebenshaus hält, das andere fällt. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Dieser erste Schritt macht jetzt nicht irgendwie einen Automatismus daraus, dass wir immer, wenn wir zu Jesus kommen, automatisch auch hören, was gesagt wird und es tun. Es wäre jetzt toll, wenn man sich bekehrt hat und von da an automatisch würde man alles tun, was der Herr so sagt. Jetzt sind die angesprochen, die Kinder Gottes sind. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann denke noch darüber nach, was ich eben gesagt habe. Bleib da ruhig eine Weile stehen und mach diesen Schritt. Aber die, die diesen Schritt schon gemacht haben, du wirst jeden Tag Entscheidungen fällen oder auch jedes Mal, wenn du diesen Raum hier verlässt, jedes Mal, wenn du deine Bibel zuschlägst. Die Frage nach dem Gehorsam, also nach Gottes Wort hören, und tun stellt sich immer wieder. Wenn wir diesen Text hier aufmerksam uns anschauen, dann geht es primär ja um diese Frage. Wer zu mir kommt, meine Worte hört und sie tut, oder wer meine Worte hört und sie nicht tut. Es wird nicht noch einmal ein Fundament gelegt, sondern es geht darum, in welcher Weise wir auf dieses Fundament bauen. Auf dieses einmal gelegte Fundament. 1. Korinther 3, Vers 10 heißt am Ende: Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Wir bauen an unserem Lebenshaus. Es gibt einmal eine Grundsatzentscheidung. Wir haben ein Fundament und das ist sicher. Die Bekehrung ist der Anfang eines Glaubenslebens. Und deshalb stellt sich die wichtige Frage, liebes Gotteskind, steht dein ganzes Leben vollständig auf dem Fundament deines Glaubens? Oder fängst du an und baust irgendwelche Vorhäuschen an dein Haus, die nicht auf dem Fundament stehen und die sich so langsam von deinem Glaubensleben lösen und in eine andere Richtung wollen? Beim Bau unseres Lebenshauses sind wir leider oft sehr genügsam, sehr sparsam, vielleicht sogar sehr geizig. Diese Baustelle erinnert manches Mal an diese Geisterbaustellen, die man vom Straßenbau kennt, wo man immer wieder vorbeifährt und man sieht keine Arbeiter, man sieht keinen Fortschritt. Man fragt sich, was machen die da, warum sperren die Straße überhaupt? Deshalb sind viele Kinder Gottes nicht weiter gekommen als bis zur Bodenplatte. Ja, das hält, wenn der letzte Sturm kommt, das hält. Der Herr hält dich fest. Wenn dir auch alles andere um die Ohren fliegt, der Herr hält dich. Wenn du auf ihn gegründet bist, hält er dich. Aber alles andere geht verloren. Baust du noch an deinem Lebenshaus, so wie es Gottes Wille ist? Tust du das, was er sagt? Studierst du deine Bibel? Beschäftigst du dich mit geistlichen Vorbildern? Unterstützt du den Missionsauftrag auf Knien, mit dem Geldbeutel oder mit Taten? Eiferst du um größere Gnadengaben, 1. Korinther 12, Vers 31, oder trainierst du deine Gaben, fachst du sie an, so wie es Timotheus gesagt wird in Kapitel 1, 2. Timotheus 1, Vers 6. Ist dir bewusst, dass wir alle in den Leib des Herrn eingefügt sind, um dem Leib zu dienen? Wir haben Aufgaben. Wer von euch irgendeine gesundheitliche Problematik hat, dass irgendein Körperteil nicht funktioniert, der weiß, wie schwierig das im Leben plötzlich wird, wenn der Arm nicht richtig geht oder die Füße nicht so richtig. Das zieht den ganzen Leib irgendwie runter. Man merkt es überall. Wenn eine Sache nicht funktioniert, der Leib Christi funktioniert nur, wenn alle ihre Aufgabe übernehmen. Und nicht jeder glaubt, er würde als Blinddarm irgendwo in der Ecke sein und nichts tun müssen. Und ich freue mich auf den Tag im Himmel, wenn der Herr uns erklärt, für was er diesen Blinddarm geschaffen hat. Auch wenn wir das alle noch nicht bis jetzt gesehen haben, aber er tut ja nichts, was umsonst ist. Ringst du in den Gebeten für die Diener Gottes? Sagte mal einer, wenn dir die Predigten nicht gefallen, dann bete mehr für die Prediger. Wenn dir die Ältesten nicht gefallen, dann bete für sie. Wenn du deinem Bruder Dinge tun siehst, die nicht richtig sind, bete. Tu etwas. Ringst du? Flehst du? Gehst du hin? Wie du siehst, ist das Lebenshaus, dein Lebenshaus, mit dem Bau der Gemeinde ganz eng verbunden. Du hast Gaben bekommen, um der Gemeinde zu dienen und den Auftrag, das Evangelium auszubreiten. In was investierst du dich? Viele haben gut angefangen, aber sie haben die erste Begeisterung, die erste Liebe zu Christus verlassen. Sie haben geistlich angefangen, sind dann irgendwie fleischlich geworden. Sie haben gebrannt und jetzt sind sie lau. Ihr Glaubensleben ist eine traurige Bauruine. Und anstatt die Arbeiten wieder aufzugreifen, zu vollenden, starten sie andere Projekte. Zum Beispiel ein Vorhaus, ein Carport, eine Garage, ein Unterstand für Brennholz oder für Mülleimer oder für Fahrräder. Das klingt ja alles recht sinnvoll, oder? Ein Gewächshaus, ein Gartenhaus, eine Außensauna oder. Es sind so viele Dinge, die wir in unserem Leben tun. Entspricht das dem Willen unseres Herrn? Oder bauen wir nach unseren eigenen Vorstellungen links und rechts irgendetwas an? Und ich meine jetzt nicht diese Häuschen und Dinge, sondern Tätigkeiten in unserem Leben. Freizeitbeschäftigungen, Hobbys, Arbeitsplatz, deine Urlaubsplanung, deine Anschaffung, dein Internetkonsum. Ist das alles auf das Fundament aufgesetzt? Oder sind das solche Häuschen, die links und rechts sind, wo du sagst, oh, ich habe hier das Lebenshaus in der Mitte, da regiert Jesus Christus, und in meinem Gartenhaus, das ist mehr so mein Ding, da habe ich gar nicht so richtig nachgefragt, das mache ich einfach. Ich befürchte, dass viele von uns solche Gartenhäuser haben, Bereiche in ihrem Leben, wo sie nicht großartig fragen, was der Herr dazu sagt. Vielleicht auch so wie bei den Kindern, die manchmal nicht fragen, weil sie eh schon die Antwort wissen. Wenn ich das frage, dann sagt Papa oder Mama sowieso nein. Denke nicht, dass dich das einschränken würde. Das klingt jetzt so brutal. Oh, jetzt muss ich mein ganzes Leben beschneiden und ich darf alles nicht mehr machen. Nein. Der Herr sagt hier ja was ganz anderes. Wir lesen in Lukas 11, Vers 28, das ist nach der Übersetzung der NGÜ, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Glücklich sind die. Wer nach Gottes Wort handelt, der ist glücklich. Der ist richtig glücklich. Stell dir vor, du wärst ein Arbeitgeber, alle sprechen dich mit Chef an. Guten Morgen, Chef. Ja, Chef. Sofort, Chef. Alles klar, Chef. Auf Wiedersehen, Chef. Und dann guckst du, gearbeitet haben sie nichts. Reden konnten sie alle gut, aber keiner hat getan, was er sollte. Jeffrey O'Hara hat in einem Lied geschrieben, ihr nennt mich Weg und ihr geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und ihr lebt mich nicht. Ihr nennt mich Meister und ihr gehorcht mir nicht. Ihr nennt mich Brot und ihr esst mich nicht. Ihr nennt mich Wahrheit und ihr glaubt mir nicht. Ihr nennt mich Herr und ihr dient mir nicht. Jemanden Herr zu nennen bedeutet, seine Stellung anzuerkennen. Jesus Herr zu nennen heißt, ihn in seiner Stellung, die ihm Gott gegeben hat, anzuerkennen. Jesus Herr zu nennen bedeutet, ihm die vollständige Autorität über das eigene Leben zu überlassen. Er hat das Sagen, ihm gehört der Gehorsam. Jesus Christus Herr zu nennen ist ein klarer Ausdruck von Unterordnung. Jesus Christus Herr zu nennen schließt ein, seinen Willen zu tun oder zumindest tun zu wollen, denn der Herr, oder Herr heißt ja so viel wie Herrscher, Gebieter, Oberhaupt, Herr über Sklaven. In unserem Bibeltext nennt der Herr, naja, ist eigentlich gar nicht ganz richtig, das ist eigentlich mehr so die Parallelstelle bei Matthäus. Da nennt der Herr den einen klug und den anderen töricht. Also unser Herr nennt dich klug, wenn dein Handeln seinen Worten entspricht, und er nennt dich töricht, wenn du seine Worte ignorierst. Und wenn du irgendwie dazwischen liegst, oh, ist also halbwegs gut, halbwegs, dann liest Offenbarung 3, Vers 16, da sagt der Herr, dann kommt mit der Würgereiz. Nicht heiß, nicht kalt, sondern lau. Offenbarung 3, Vers 16, also weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ich vermute mal, in heutiger Umgangssprache heißt das so viel wie, ich finde dich zum Kotzen. Klare Positionierung. Der Vergleich mit den beiden Bauherren verdeutlicht, welche Folgen es hat, wenn man nicht auf Jesu Worte hört. Der schnellere Bauherr, an dem wird der Verlust und die Vergänglichkeit deutlich. Alles, was man nicht auf das Fundament baut, ist weg. Es hat keine Bedeutung für die Ewigkeit, es geht verloren. Es hat keinen Lohn zu erwarten. Es bringt vielleicht Not und Schmerz. Der andere Bauherr, und das ist eigentlich das Wichtige für uns, dass wir uns das genau anschauen. Er ist ein kluger Bauherr. Und er ist zu vergleichen, also diese Menschen, die Jesu Worte hören und tun, sie sind zu vergleichen mit einem klugen Bauherrn, der etwas macht, was Ewigkeitsbestand hat. Der etwas tut, was haltbar ist, auf das er vertrauen und sich verlassen kann. Sein Fleiß zahlt sich aus, auch wenn man jahrelang nichts gesehen hat. Vielleicht sieht man jahrzehntelang nicht, was du für Jesus getan hast. Das geht nicht in Vergessen, gerät nicht in Vergessenheit. Es findet die Anerkennung unseres Herrn. Ob Bibelstudium oder Gebet in der stillen Kammer, ein verborgener Dienst für den Herrn. Alles, alles wird im Himmel erwähnt werden. Von dem, was du getan hast, wirst du hinterher einen Segen haben. Einen Lohn haben. Du magst ein Kind Gottes sein, aber dein Leben passt nicht mehr zu dem Menschen, passt nicht mehr zu dem bekehrten Menschen, sondern eher zu den unbekehrten Menschen. Dann wird später irgendwann der Lohn verteilt. Und dann fragst du ganz zum Schluss, stehe ich auch auf der Liste? Nö. Du wirst nicht dabei sein, wenn Lohn verteilt wird. Du wirst keinen Siegeskranz bekommen, keine Ehrenstellung. Du wirst da sein. Das ist gut. Also in Island haben wir Stürme erlebt, Stürme, die uns ausgebremst haben. Wir sind patschnass geworden. Ich hatte zeitweise Angst. Die Stürme haben unser Auto geschüttelt und gerüttelt, Türen abgerissen, Fenster abgerissen. Sie haben es schwer gemacht, vorwärts zu gehen. Solche Stürme kommen über uns, im übertragenen Sinne über unser Leben. Aber egal, welche Dimension diese Stürme und Fluten auch annehmen, ist unser Leben auf Jesus gegründet, sind wir sicher, haben wir ewiges Leben. Kein anderes Fundament trägt im Sterben, im Leben und im Sterben. Bist du kein Kind Gottes, dann greife nach seiner Hand, nach seinem Erlösungsangebot. Aber wie bauen wir weiter? All unser Handeln an Jesus ausrichten heißt, dass es richtig ist. Ich wusste in meinem Arbeitsleben zum Beispiel immer, wenn irgendwelche schlimmeren Sachen passiert sind, ich habe immer den Herrn gebeten, dass er mir Weisheit gibt und dass er mich lenkt und leitet. Und egal was passierte, konnte ich mich zurücklehnen, konnte sagen, der Herr wird sich drum kümmern. Weil wenn er uns einen Weg schickt, dann kümmert er sich darum, dass das gelingen wird. Da kann man sich sicher sein. Wenn das Leben solche Veränderungen hat, wie das Leben von meiner Frau und mir, und wir wissen genau, dass der Herr uns auf diese Reise geschickt hat, dann können wir uns zurücklehnen und können sagen, alles ist gut. Der Herr hat es so kommen lassen, der Herr wird sich drum kümmern. Wir hörten einen Pastor sagen, als er gefragt wurde, sag mal, ist das Gemeindehaus nicht viel zu teuer? Die haben ein altes Fabrikgebäude oder so ein Logistikgebäude gekauft. Und der hat nur gesagt, ja, wenn der Herr das haben will, dann wird er das auch bezahlen können. Das ist auch noch eine lustige Sache vielleicht, als ich damals in die Hand meiner Frau angehalten habe, hat mein Schwiegervater gefragt, wie soll das denn gehen? Du bist arbeitslos, ihr habt keine Wohnung. Da habe ich darauf geantwortet, wenn der Herr will, dass wir heiraten, werden wir eine Wohnung haben und ich werde Arbeit haben. Er hat sich ein bisschen aufgeregt, aber zum Glück habe ich das nicht mitbekommen, nur meine Schwiegermutter. Aber es war so. Arbeit war da, Wohnung war da. Wenn wir uns auf den Herrn verlassen, wenn wir auf ihn bauen, dann steht er dazu. Dann kümmert er sich um die Dinge. Uns muss das hier keine Angst machen. Dieses drohende Unwetter, was da kommt und was da kommen kann, wo man nach Hause geht und denkt sich vielleicht, oh, ja, haben wir eine Predigt gehört, hier ging es um Stürme, um Nöte, um Schwierigkeiten. Das muss dir Angst machen, wenn du kein Kind Gottes bist. Das sollte dir Angst machen. Und du solltest nach Hause gehen und du solltest keine Nacht mehr ruhig schlafen, bis diese Sache geklärt ist. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du nach Hause gehen und kannst sagen, alles, was ich auf den Herrn aufbaue, alles, was ich nach seinem Willen tue, alles, was ich mit ihm bespreche, bei all diesen Dingen kann ich absolut ruhig sein. Da kann ich zur Ruhe kommen. Da kann ich mich hinlegen, kann im Sturm schlafen, so wie er. Der liegt im Boot, das droht zu kentern und er schläft. So dürfen wir sein. Das ist etwas, was der Herr uns schenkt. Das Programm eines jeden Christen sollte sein, die Nähe des Herrn suchen. Sie kamen zu Jesus. In Gottes Wort graben. Graben, graben, graben. Jeden Stein unseres Lebens auf die Grundmauer stellen. Und alles an Jesus Christus, dem Eckstein, ausrichten. Und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich darf jeden Morgen bitten, Herr, hilf mir heute, alles an dir auszurichten. Was du willst, dass ich tun soll, lenke mich bei allen meinen Entscheidungen. So sollte jeder seinen Tag beginnen, den Herrn bitten, dass er hilft. Und ihr Lieben, ich habe leider auch das ein oder andere Gartenhaus. Da ist auch so manche Gedankenbaustelle oder manche Zeitverschwendung in meinem Leben, die nicht auf diesem Fundament steht. Und ich bete, dass der Herr mir hilft, das auch noch hinzubekommen. Ich bete darum, dass mir das gelingt, alles auf ihn zu stellen. Es wird immer so sein, dass wir nicht perfekt sind. Aber das sind halt die Dinge, die dann verloren gehen, wo wir keinen Lohn zu erhalten haben. Aber wir sollten danach streben, mit allem, was wir können, mit aller Kraft sollten wir graben nach dem Fundament und bei allen Dingen fragen, Herr, was willst du? Und wir dürfen uns sicher sein, der Segen des Herrn wird dieses begleiten und er trägt durch. Wir können das definitiv sagen, der Herr trägt auch durch diese Stürme hindurch. Also der letzte Sturm, der hat ja noch nicht aufgehört. Der hält noch an und der wird auch wahrscheinlich noch unser Leben lang oder mein Leben lang anhalten. Manche Dinge, die lässt der Herr halt so zu, aber ich genieße die Zeit, in der ich jetzt mit all diesen Einschränkungen lebe. Ich lerne so viele Menschen kennen. Ich mache so viele Erfahrungen mit meinem Herrn, wie ich sie vorher nicht getan habe. Irgendwie so unterm Strich habe ich manchmal das Gefühl, geht es mir viel besser, wie es mir ging, als ich noch gesund war.